Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Maske tragen, Abstand halten, das waren Grundregeln vor 5 Jahren, als der Ausbruch von Corona die Welt in Atem hielt. Bald gab es die ersten Impfstoffe gegen das Virus, allerdings nicht überall. Industrieländer horteten sie, genauso wie Masken. In den Wirren der Pandemie war sich zunächst jeder selbst der Nächste. Dass sich so etwas nicht wiederholt, dafür soll ein Pandemieplan sorgen, auf den sich jetzt mehr als 190 Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation geeinigt haben.
März 2020. Die Corona-Pandemie trifft die Welt unvorbereitet. Die Maßnahmen hart. Lockdowns, Maskenpflicht und gleichzeitig viele widersprüchliche Informationen. Unsicherheit. Damit die Welt im Fall einer erneuten Pandemie besser gewappnet ist, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO 3 Jahre lang verhandelt. Jetzt steht ein Abkommen. Das ist nicht nur ein diplomatischer Erfolg, es zeigt auch unsere Widerstandsfähigkeit, Einheit und unser unerschütterliches Engagement für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen überall auf der Welt. Die Ziele des Pandemievertrags: Prävention, um Ausbrüche neuer Seuchen zu verhindern. Technologie- und Wissenstransfer zwischen den Ländern für eine schnellere Entwicklung neuer Arzneimittel und Impfstoffe. Und weltweite Lieferketten und eine bessere Logistik im Krisenfall. Verpflichtend durchsetzen kann die WHO diese Vereinbarungen nicht. Auch konkrete Maßnahmen wie zum Beispiel Lockdowns bleiben weiterhin in der alleinigen Verantwortung der nationalen Regierungen und der Parlamente.
Es sind immer wieder in verschiedenen Ländern diese Gerüchte gestreut worden, dass die WHO hier eine Rolle einnimmt, die sozusagen über die staatlichen Autoritäten hinwegreichen kann. Das ist absolut falsch. In diesem Abkommen, das jetzt vereinbart wurde, ist immer wieder ausgeschlossen worden, dass die WHO sozusagen in die nationalen Bereiche hineinregieren kann.
Unabhängig davon müssen die Mitgliedstaaten den Vertrag innerhalb der kommenden Jahre erst noch ratifizieren, damit die Vereinbarungen in Kraft treten können.
Die Mitgliedschaft in der WHO haben die USA bereits gekündigt. Doch die Kürzungsliste von Präsident Trump ist lang. Nach US-Medienberichten will er fast die Hälfte aller Mittel im Bereich des Außenministeriums streichen. Damit wären auch Gelder für Organisationen wie UN und NATO betroffen. Trumps Amtsvorgänger Biden kritisierte den Politikwechsel scharf. Es seien noch keine 100 Tage vergangen und schon habe die neue US-Regierung sehr viel Schaden und Zerstörung angerichtet. Schaden haben auch die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China genommen. 145% Zoll auf chinesische Importe hatte der US-Präsident verhängt. Die Chinesen antworteten mit Gegenzöllen von 125%. Ökonomen erwarten, dass dieser Handelsstreit nicht nur die Volkswirtschaften beider Länder, sondern auch die Weltwirtschaft schwächen wird. Für Januar bis März meldet Peking heute zwar noch ein Wachstum von 5,4%. Mit Blick auf die Zukunft ist die Stimmung allerdings gedrückt.
Mit Trump haben sie hier lange gute Geschäfte gemacht, zumindest mit den Figuren für dessen Fans in den USA. Doch nun ächzen Hersteller in Südchina unter den hohen Zusatzzöllen. Als die Zölle so unglaublich angestiegen sind, konnte das keiner verkraften. Deshalb haben wir die Produktion gestoppt. Viele Händler hatten den Zollkonflikt erwartet und noch vorher Waren verschickt. Wohl auch deshalb meldet das Statistikamt für die ersten 3 Monate des Jahres offiziell 5,4% Wachstum, also für die Zeit, bevor der Handelskonflikt eskalierte. Die hohen US-Zölle setzen nun inzwischen unsere Exportwirtschaft unter Druck, aber das wird langfristig nicht unsere Wirtschaftsentwicklung beeinflussen. China versucht, die Wirtschaft durch andere Exportmärkte zu stützen. Staatschef Xi Jinping auf Werbetour in Malaysia, gestern in Vietnam, morgen in Kambodscha. Chinesische Waren brauchen neue Abnehmer. Mancher in Europa sieht das kritisch.
Wenn das in anderen Schwellenländermärkten wie in Asien landet, dann macht es für unsere Exporteure auch noch mal schwerer, dann gegen diese Waren anzukommen. Denn vermutlich werden die zu Niedrigpreisen dann in die Märkte gedrückt.
In China selbst äußert die Europäische Handelskammer die Hoffnung, dass Unternehmen aus der EU künftig fairer behandelt werden, wenn China durch den Streit mit den USA mehr auf Europa angewiesen ist. Mancher Hersteller hofft auch, von den Programmen zu profitieren, mit denen die chinesische Staatsführung die Inlandsnachfrage stärken will.
Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hatte sich Deutschland bereit erklärt, bestimmte Personengruppen aus dem Land auszufliegen und aufzunehmen. Etwa Ortskräfte, die die Bundeswehr im Kampf gegen die Taliban unterstützten, oder Menschen, die sich für Freiheitsrechte und Demokratie einsetzten. Heute Abend wird nun eine weitere Maschine erwartet. Die Union will diese Flüge stoppen und macht Sicherheitsbedenken geltend. Die Bundesregierung hält dagegen, es gebe eine rechtsverbindliche Zusage, die Menschen aufzunehmen.
Eine Maschine aus Islamabad vor wenigen Wochen auf einem deutschen Flughafen. So ähnlich wird es auch heute Abend aussehen. An Bord dann 144 afghanische Staatsbürger. Das Auswärtige Amt betont, sie alle seien von den Taliban bedroht und man habe jeden gründlich überprüft.
Es handelt sich natürlich nur um Menschen, die die zahlreichen Sicherheitsüberprüfungen durchlaufen haben, die durch das Visumsverfahren gegangen sind und denen jetzt eine Ausreise nach Deutschland ermöglicht werden könnte.
Seit der Machtübernahme der Taliban 2021 nimmt die Gefährdung besonders von Oppositionellen, von Journalisten und Menschenrechtlern im Land zu. Die jetzige Bundesregierung hat 2600 solcher Menschen die Ausreise noch zugesagt. Die Union fordert einen sofortigen Stopp.
Die amtierende und geschäftsführende Außenministerin Frau Baerbock will offensichtlich Fakten schaffen, bevor die neue Bundesregierung gewählt wird. Wir haben im Koalitionsvertrag beschlossen, dass wir alle freiwilligen Aufnahmeprogramme beenden werden. Dazu gehört auch das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan.
Der neue Koalitionspartner von der SPD weist darauf hin, dass man sich nur auf ein mögliches Ende solcher Verfahren geeinigt habe. Inhaltlich seien die Programme sinnvoll.
Wir müssen die Zahlen insgesamt in Deutschland nach unten bringen. Da gibt es kein Vertun. Aber wir wollen das bei der irregulären Migration schaffen und nicht bei den legalen Wegen. Deswegen ist das jetzt ein guter Weg, der beschritten wird.
Auch aus Afghanistan ausgeflogen werden Ortskräfte, die bis 2021 die Bundeswehr unterstützt haben. Diese Menschen dürfe man auf keinen Fall im Land lassen, sagt ein ehemaliger Bundeswehrgeneral.
Sie haben sich selbst einer Gefährdung ausgesetzt, um etwas für Deutschland zu tun. Das ist das Mindeste, das schulden wir denen, dass wir die, wenn sie denn in Gefahr sind und wenn denn alle Sicherheitsüberprüfungen gelaufen sind, dann auch aufnehmen.
Die geschäftsführende Bundesregierung will an Ausreiseflügen festhalten. Man könne bereits erteilte Zusagen nicht zurückziehen, hieß es heute.
Nicht nur mit dem Stopp freiwilliger Aufnahmeprogramme will die neue Bundesregierung die Migrationspolitik verschärfen. Ein weiteres Element ist die Festlegung sogenannter sicherer Herkunftsstaaten. Migranten aus solchen Ländern haben in der Regel keinen Anspruch auf Asyl. Jetzt hat auch die EU-Kommission eine Liste sicherer Herkunftsländer vorgeschlagen. Aufgeführt sind der Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Dieser Liste müssen noch EU-Parlament und die Mitgliedstaaten zustimmen. Wer überhaupt einen Platz im Wartezimmer bekommt, hat oft schon Glück. Immer weniger Hausärzte übernehmen, immer weniger Praxen. Die Folge: lange Wartezeiten und weite Wege für Patientinnen und Patienten. Allein in Sachsen-Anhalt fehlen nach Berechnungen der Landesregierung in den nächsten Jahren rund 5000 zusätzliche Medizinerinnen und Mediziner. Um Praxen vor der Schließung zu retten, muten sich manche Ärzte auch einiges zu, wie unser Beispiel zeigt.
Lange Fahrten für Hausbesuche gehören für Sophia Hein mittlerweile zum Alltag. Vor 2 Jahren übernahm die ehemalige Oberärztin mit Kolleginnen eine Hausarztpraxis in Elbingerode. Damit rettete sie diese vor der Schließung.
Die Patienten sind dankbar, die jedes Mal, wenn sie kommen, sie freuen sich und sagen, es ist so schön, dass wieder ein Ärzteteam da ist.
So wie Gabor Schneider. Seit einem Badeunfall ist der Musiker querschnittsgelähmt.
Wenn ich sie brauche, ist er am Start. Genau, also super, Ärztin. Ich hoffe, dass er ganz, ganz lange noch meine Ärztin ist.
Etwa 3000 Patientinnen und Patienten versorgen Sophia Hein und ihre Kolleginnen. Sie sagt, der Ärztemangel ist hausgemacht. Dass jetzt die Babyboomer-Generation in Rente gehe, war genau wie bei den Lehrern absehbar. Sie fordert mehr Studienplätze für Medizin. Sachsen-Anhalt versucht bislang vor allem mit einer Landarztquote gegenzusteuern, also Studienplätzen, die speziell an diejenigen vergeben werden, die sich nach dem Studium verpflichten, aufs Land zu gehen. Dazu kommt das Programm Klasse Allgemeinmedizin. Dabei wird auf Lehrpraxen wie die von Till Hartmann gesetzt. Medizinstudierende wie Snichana Sawitzka lernen hier, was man alles wissen muss, um eine Praxis zu führen.
Solche Sachen wie, wie ist es mit den Krankenkassen, wie dokumentiert man bestimmte Sachen. Es gibt ja auch sehr viel BWL-Zeug, was man als Hausarzt können muss.
Etwas, das sie nur vor Ort lernen könne. Ob sie mit dieser Erfahrung nach dem Studium tatsächlich als Hausärztin arbeiten wird, darauf möchte sie sich noch nicht festlegen.
Gedenken an den Anfang vom Ende des Zweiten Weltkrieges. Auf den Seeloer Höhen zog die Rote Armee vor 80 Jahren mit knapp 1 Million Soldaten in das letzte große Gefecht gegen die deutsche Wehrmacht. Daran wurde heute erinnert, diesmal im Stillen, ohne Landes- oder Bundespolitiker. Der russische Botschafter hingegen ist gekommen, ohne Einladung. Bei der Schlacht auf den Seeloer Höhen starben Zehntausende Menschen, unweit der polnischen Grenze, kurz vor Berlin.
Jedes Jahr wird hier in Seelo der ungefähr 50.000 Opfer der Schlacht um die Seeloer Höhen gedacht, der russischen, weißrussischen, ukrainischen und allen anderen Sowjetsoldaten und der Gefallenen der Wehrmacht. Seit Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, wird das stille Gedenken überschattet von der Diskussion über die Teilnahme russischer Offizieller. Eingeladen werden sollten sie nicht, um Instrumentalisierung des Gedenkens zu verhindern, empfahl das Auswärtige Amt. Zum öffentlichen Gedenken heute ist der russische Botschafter aber gekommen.
Es ist für mich wichtig, erstmal der gefallenen sowjetischen Soldaten zu ehren. Es war die letzte riesige Schlacht vor Berlin. Und da haben wir auch mehrere Soldaten verloren.
4 Tage dauerte die Schlacht, dann hatte die Rote Armee den Weg nach Berlin freigekämpft. Um die hier Gefallenen soll es heute gehen, um die Opfer des Krieges, um die Befreiung vom Nationalsozialismus.
Ich denke, wir in Seelo gehen sehr, sehr verantwortungsvoll mit der Erinnerung um. Und es ist auch meine Aufgabe als Bürgermeister, genau diese Erinnerung wachzuhalten.
Auf den Steintafeln 200 Namen von Gefallenen, deren Schicksal erst jetzt geklärt werden konnte. Sie alle starben auf den Seeloer Höhen. Ihre Gräber immer noch unbekannt, irgendwo hier in den Hügeln.
Es ist so unspektakulär, dass es schon wieder Kult ist. 1 bis 200 Elche wandern in Schweden jedes Jahr von der Küste ins Landesinnere, streifen durch die Natur, durchkreuzen Wälder und Flüsse, heimlich verfolgt von der Kamera. Denn das schwedische Fernsehen überträgt die gesamte Elchwanderung live. Ein Riesenpublikumserfolg. Viele schalten ein, um abzuschalten.
Warten, bis hier etwas passiert. Wenn die Elche in Nordschweden ihre jährliche Frühjahrswanderung starten, verfolgen das Millionen Zuschauer live in ihren Wohnzimmern mit. Es ist langsam und beruhigend. Aber plötzlich passiert dann doch etwas. Manchmal schwimmen die Elche in Gruppen durch einen Fluss. Dann drängeln sich andere Tiere ins Rampenlicht. Der 24-Stunden-Livestream ist ein riesiger Erfolg des schwedischen Fernsehens. Über 30 Kameras sind dafür extra aufwendig mitten im Wald montiert worden. Dieses Jahr kamen die Frühlingstemperaturen schneller als gedacht. Deshalb musste das große Event spontan eine Woche nach vorne verlegt werden. Der Grund dafür ist, dass die Elche ihre Wanderung früher als sonst angefangen haben. Die ersten 5, 6 warten hier schon vorm Fluss.
Da kann man auch 5, 6 Stücken, die stehen hier in der Entree.
Die Fangemeinde des Elchfernsehens wird von Jahr zu Jahr größer. Gerade in stressigen Zeiten genießen viele Schweden es, wenn einfach mal wenig passiert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 17. April.
Eine Luftmassengrenze über Deutschland sorgt nicht nur für große Temperaturunterschiede. Heute Nacht regnet es in der Westhälfte gebietsweise. Im Nordwesten sind auch Gewitter dabei, sonst bleibt es trocken. Morgen in der Westhälfte weiter viele Wolken und gebietsweise Regen. Nach Osten hin oft sonnig, später örtlich Gewitter. Heute Nacht in der Lausitz noch 16, in der Eifel 4 Grad. Morgen Höchstwerte von 7 Grad im Westen bis zu sommerlichen 25 bis 28 Grad im Osten. Am Karfreitag ist es verbreitet dicht bewölkt, dabei regnet es gebietsweise längere Zeit. Am Samstag im Norden etwas Regen, sonst meist trocken. Am Ostersonntag teils Sonne, teils Wolken, im Süden und in der Mitte regional Schauer oder Gewitter.
In den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr fragt Helge Fuest, wie es unter der neuen Regierungskoalition mit dem Aufnahmeprogramm für Afghanen weitergehen könnte. Außerdem Rainer Maria Rilke wird neu entdeckt. Immer mehr junge Fans lesen seine Gedichte. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.